Wir haben uns im nächsten Beitrag von Herrn Bergler, den ich kurz vorstellen möchte, wiederum zu beschäftigen mit unseren Kunden, aber eben auch mit Bezug auf die Marken. Wir haben ja gerade von der Commodity-Falle gehört und ihr sich zu entziehen, ist die Aufgabe. Ich möchte Herrn Bergler, der darüber referieren wird, kurz vorstellen. Er vertritt hier die Strategieagentur Different. Sie hat kürzlich eine Erhebung gemacht, in der sie verschiedene Kundengruppen kategorisiert hat. Darauf wird er eingehen. Herr Bergler ist vorbereitet auf seinen Geschäftsbereich, den er heute als Medienwissenschaftler ausübt, in der Strategieagentur vielfältigst. Er hat zu einem sehr interessanten Thema promoviert, das will ich Ihnen nicht vorenthalten. Medien als Marken, hat er gefragt in seinem Dissertationsthema, Wirkung von Medienmarken aus medienökonomischer Perspektive. Wir freuen uns auf Sie, Herr Bergler, und Ihre Ausführungen zum Thema, wie hieß das Thema jetzt gleich? Bio braucht Marken.
Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich muss vorwegschicken, mit diesem Gerät kann man nicht nur E-Mails empfangen, man kann es auch als Uhr verwenden und deswegen liegt es hier. Ich besitze keine andere Uhr zurzeit und ich möchte mich ganz gerne im gegebenen Zeitrahmen halten. Herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Simon Bergler, ich bin Geschäftsführer der Strategieagentur Different, wie gerade schon vorweggeschickt. Zwei Worte erlauben Sie mir bitte zu unserem Unternehmen Different. Berät seit 1997 Marken- und Marketingverantwortliche in den Bereichen der Konzeption, der Umsetzung und der Führung von Marken. Das heißt, wir sind spezialisiert als Strategieagentur auf Marken, Marketing und Kommunikationsstrategie. Alles Weitere bitte ich Sie gerne unter unserer Website www.different.de nachzulesen. Biosat, das ist der Titel des kleinen 15-minütigen Referats als Intro, als Vorbereitung für die folgende Diskussionsrunde. Und dieser Titel bezieht sich auf das, was wir in den vorangegangenen Referaten schon mehrfach gehört haben. Der Biomarkt sättigt sich schlicht und ergreifend. Wir befinden uns zurzeit sicherlich noch in einer deutlichen Wachstumsphase, aber wir werden nicht umhinkommen, immer mehr die Realitäten anzuerkennen in Zukunft, dass der Biomarkt ein gesättigter Markt, ein heterogener und fragmentierter Markt darstellt, der auch dann auf die Herausforderungen eines entsprechend gesättigten Marktes reagieren muss und mit diesen Herausforderungen zurechtkommen muss, wie wir sie heute schon aus dem Bereich des konventionellen Lebensmittelmarktes kennen. Dieses Thema möchte ich Ihnen ganz gerne anhand von drei Thesen oder Feststellungen nahebringen. Die erste Feststellung und die erste These beschäftigt sich nochmal genau mit diesem Markt. Das heißt, wie genau lässt sich dieser Markt, dieser Biomarkt zum jetzigen Zeitpunkt beschreiben? Und unserer Meinung nach stehen wir zurzeit vor einem klaren Paradigmenwechsel. Sicherlich ist es so, das sagte ich gerade eben und wir haben es auch schon mehrfach gehört heute Morgen, dass wir zurzeit noch deutliche zweistellige Wachstumsraten erreichen in diesem Markt. Trotzdem kommen wir nicht umhin anzuerkennen, dass dieser Öko-Nischenmarkt, der es mal war, sich heute schon zu einem knallharten Millionen-, wenn nicht gar Milliardenmarkt entwickelt hat. Das Wachstum, das heute noch stärker durch Expansion stattfindet, wird in Zukunft immer stärker durch Verdrängung stattfinden müssen. Das ist das, was in konsolidierten, gesättigten Märkten üblicherweise der Fall ist. Und das heißt auch, dass wir über das reine Produkt hinaus und über das reine Produktversprechen hinaus, und die Produktversprechen, das liegt in der Natur der Sache, werden sich immer ähnlicher, auch über andere Mechanismen nachdenken müssen, die uns dabei helfen, diese Produkte voneinander zu differenzieren, voneinander unterscheidbar zu machen. Und dabei können Marken, das ist der Kern dieses Vortrags, das Verhältnis von Bio und Marke, dabei können Marken helfen. Wenn Sie einfach nur mal einen Blick auf diese Chart werfen, und das sind bei Weitem nicht alle Biomarken, Sie sind selbst die Experten für diesen Markt, wir haben uns mal eine Zahl herausgesucht, das kann nichts anderes als eine Momentaufnahme sein, wahrscheinlich sind es zum jetzigen Zeitpunkt schon wieder mehr, aber vor zwei Tagen waren es noch 49.582 Bioprodukte, die zurzeit am Markt existieren. Sie können sich vorstellen, dass das, wenn Sie sich erstmal in die Schuhe des Verbrauchers, in die Schuhe des Konsumenten stellen, eine unglaubliche Vielfalt ist, zwischen der man nicht mehr rational entscheiden kann. Man kann sich nicht rational entscheiden, zu welchem Produkt man greift, sondern man greift auf entscheidungsvereinfachende Mechanismen zurück. Und auch das Biosiegel oder die verschiedenen Biosiegel verlieren nach und nach an Differenzierungskraft, weil sie nicht mehr tun, als eine Kategorie zu beschreiben, nämlich die Kategorie Bio, mit der der Konsument gelernt hat, verschiedenste Assoziationen zu verknüpfen, die im Wesentlichen auf die qualitative Hochwertigkeit des Produktes abzielen. Darüber hinaus werden wir uns in Zukunft fragen müssen, wie können wir unsere Produkte anderweitig über diese reine Kategoriezuweisung Bio hinaus aufladen, um sie am Markt unterscheidbar zu machen. So viel als kleiner kurzer Blick auf den Markt, wenn wir das Ganze mal auf die Konsumentenseite, Verbraucherseite, Kundenseite drehen. Dann stellen wir fest, und das ist ein Ergebnis der Studie, die Herr Köpke gerade schon angesprochen hat, die wir in diesem Jahr vor 2 Monaten durchgeführt haben, dass, und auch das ist nicht verwunderlich, im Rahmen der Fragmentierung des Biomarktes, marktseitig, auch eine Fragmentierung konsumentenseitig auf Verbraucherseite mit einhergeht. Biokäufer ist nicht mehr gleich Biokäufer. In unserer Studie haben wir eine überraschende Zahl zunächst mal, die nicht auf diesem Chart zu finden ist, die ich Ihnen aber gerne vorweggeben möchte, herausgefunden. 93% aller Verbraucher, und das ist wirklich der breite Verbraucherdurchschnitt in Deutschland, 93% aller Verbraucher nutzen entweder heute schon Bio-Lebensmittel oder können sich vorstellen, dies in Zukunft zu tun. Das ist nochmal ein eindrücklicher Beleg dafür, dass wir von diesem Nischenmarkt sicherlich schon weit entfernt sind und dass wir heute es schon mit einem Massenmarkt zu tun haben, in dem von dem konkreten oder von dem durchschnittlichen Bio-Kunden nicht mehr auf den Einzelkunden geschlossen werden kann. Die Bedürfnisse der Kunden sind höchst unterschiedlich und es ist uns im Rahmen einer Clusterung gelungen, mal 4 Gruppen zu identifizieren, die einigermaßen unterschiedliche Kaufkriterien auch an den Tag legen, wie Sie gleich sehen werden. Diese Klassifizierung der Käufertypen richtet sich nach 2 Kriterien. Das eine Kriterium heißt schlicht und ergreifend Einkaufsfrequenz. Das ist das, was Sie auf der X-Achse gewissermaßen abgebildet sehen. Wir haben unterschieden in Hardbuyer und Softbuyer, haben uns in dieser Studie verschiedenste Bio-Lebensmittelkategorien angeschaut und Hardbuyer sind in diesem Falle solche Kunden, die mindestens in einer dieser Kategorien 50% ihrer Lebensmittel im Bereich Bio kaufen. Und wir haben auf der Y-Achse unterschieden in High Income und Average Income. Das bemisst sich in dem Fall nach dem persönlichen Nettoeinkommen respektive nach dem Haushaltsnettoeinkommen. High Income sind diejenigen Personen, die ein persönliches Einkommen von 3.500 Euro und mehr aufweisen oder ein Haushaltsnettoeinkommen von 4.000 Euro und mehr. Und Average Income ist alles das, was darunter liegt. Wenig erstaunlich ist es natürlich so, dass die High-Income-Gruppen prozentual, wie Sie sehen, zunächst mal die kleineren Gruppen sind. Nichtsdestotrotz, wenn Sie auf die dahinterliegende Kaufkraft, auf das dahinterliegende Investitionsvolumen mal einen Blick werfen, sind das doch schon ganz ordentliche Summen. Diese Kaufkraft bezieht sich übrigens auf eine Hochrechnung auf der Grundlage von GfK-Daten. Die GfK, die Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg, hat ermittelt, welche Kaufkraft generell im Biomarkt sich entfalten kann. Wenn wir auf diese 4 Gruppen ein kleines bisschen eingehen, dann hilft eine Beschreibung relativ gut, um ziemlich schnell zu verstehen, wie diese Typen sich unterscheiden. Und das ist das, was Sie unten links in der Ecke sehen. Wir haben eine Reihe von verschiedensten Kaufkriterien abgefragt. Kriterien, die für die Konsumenten besonders wichtig sind beim Kauf von Lebensmitteln. Und haben diese Kriterien im Rahmen eines statistischen Verfahrens nochmal kondensiert auf 3 verschiedene Kategorien. Die heißen Preis. Wie stark ist der Preis schlicht und ergreifend ausschlaggebend für den Kauf von Lebensmitteln? Die heißen Marke, das heißt also eine bestimmte Absenderqualität, eine bestimmte Markenbotschaft, die geäußert wird. Und die heißen Bio-Versprechen. Das ist das, was wirklich originär aus der Bio-Kategorie herauskommt, also das ganze Thema qualitative Hochwertigkeit etc. Und wir finden zunächst mal einen Blick auf die beiden High-Income-Käufergruppen geworfen. Wir finden zunächst mal den Genusskäufer, Green Indulgence, wie er hier heißt. Das ist der wirklich sehr, sehr explizit Genuss, Geschmack in den Vordergrund seiner Kaufentscheidung stellt. Und zwar, wenn Sie sich zurückerinnern an die Maslow'sche Bedürfnispyramide von vorhin, nicht zur Befriedigung seiner körperlichen Bedürfnisse, sondern ganz klar zur Selbstverwirklichung. Da geht es um Genuss, mit dem man sich etwas Gutes tut und mit dem man sich auch frei entfalten kann. Preis, und das sehen Sie auch ganz gut an diesen Säulen, der Preis ist deutlich weniger wichtig als die anderen Kriterien. Der zweite Käufertyp im Bereich dieses High-Income-Clusters ist der Organic Quality Seeker, der auch vergleichsweise weniger stark auf den Preis achtet. Das ist natürlich auch bedingt durch seine Einkommensverhältnisse. dem allerdings im Vergleich zum Genusskäufer das Bioversprechen auch weniger wichtig ist und der wirklich sehr, sehr stark auf Markenbotschaften achtet. Das heißt also, das ist ein Käufer, der sich extrem stark an Ankern, an Ankerpunkten orientiert, die ihm bei seiner Auswahl und bei seinem Kauf die Entscheidung vereinfachen. Im Bereich Average Income haben wir zunächst mit dem Cluster Green Attitude vielleicht noch am ehesten die Käufergruppe, die am stärksten noch an dem Erbe der Bio-Kategorie dran ist. Das ist der Überzeugungstäter, für den Bio wirklich einen Teil seiner Lebenseinstellung darstellt, der sehr, sehr wertegetrieben Bio-Lebensmittel kauft und bei dem es proportional im Bereich Preis und Marke zunächst mal überhaupt keine Abweichungen vom Durchschnitt der Gesamtbevölkerung gibt, der aber vor allem, und das sehen Sie an dem Ausschlag im Bereich Bioversprechen, auf biologische Wertigkeit achtet. Und last but not least, die Kundengruppe des Organic Mainstream. Und hier sehen Sie sehr, sehr gut den Indikator, einen Indikator dafür, dass dieser Markt in einer Sättigung begriffen ist. Wir haben auch im Biomarkt, der generell weniger preissensibel funktioniert als der konventionelle Lebensmittelmarkt, dennoch eine Käufergruppe identifiziert, für die Preis das wichtigste Kriterium ist. Das sind im Zweifel die Kundengruppen, die Sie am ehesten bei den Discountern antreffen und die am ehesten auf Bio-Handelsmarken setzen. Das Ganze in eine dritte These und damit auch eine Art Fazit gegossen. Was lernen wir aus der Fragmentierung des Marktes auf der einen Seite und der Fragmentierung der Käuferschaft auf der anderen Seite? Beide Entwicklungen führen zunächst mal dazu, dass der Kunde sich immer schlechter orientieren kann bei seiner Entscheidung für bestimmte Lebensmittelprodukte. Und der Kunde verlangt mehr und mehr in solchen Momenten nach Orientierungspunkten, nach Ankerpunkten, die ihm dabei helfen, über Rationalitäten hinaus und neben Rationalitäten, denn niemandem wird es gelingen, alle Rationalitäten zu berücksichtigen beim Wahl eines bestimmten Produktes, emotionale oder jedenfalls doch entscheidungsvereinfachende Mechanismen zu finden, um seinen Kauf für sich subjektiv begründbar zu machen. Und solche Ankerpunkte können ganz klar Marken sein. Das ist sicherlich kein Patentrezept, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen. Jede Kategorie innerhalb des Biobereichs funktioniert auch nochmal anders. Für jede Kategorie muss das auch sicherlich nochmal differenziert betrachtet werden. Aber Marken mit den Funktionen, die Sie an den Tag legen, und Sie finden hier einfach mal zusammengefasst die vier wichtigsten Markenfunktionen, Wiedererkennung, Vertrauen, Präferenz und natürlich auch Preisvorteil, das heißt also insbesondere für den Handel auch die Erzielung einer höheren Marge. Das sind Mechanismen, die dazu führen, dass Sie sich auf den Punkt bringen können, dass Sie sich fokussieren können und dass Sie mit wenigen Botschaften, mit wenigen Ankerreizen beim Konsumenten eine Reihe von Assoziationen auslösen können, die ihn dazu führen, sich mehr oder weniger wahrscheinlich für Ihr Produkt zu entscheiden. Und das noch zuletzt, wie macht man das? Wie macht man Marken stark? Wie positioniert man gute Marken? Es gibt drei wichtige Gütekriterien für Marken. Und ich möchte kurz auf diese Gütekriterien noch eingehen und auch beleuchten, was bedeuten diese Gütekriterien für den Biomarkt im Speziellen. Die Kriterien heißen Glaubwürdigkeit, Relevanz und Differenzierung. Eine Markenpositionierung, eine Marke muss zunächst glaubwürdig sein. Der Konsument muss die Versprechen, die sie als Marke absenden, die Botschaften, die sie als Markenartikel absenden, glauben können und wollen. Es muss darüber hinaus ein relevantes Versprechen sein. Wenn Sie an den Kundenbedürfnissen vorbei formulieren, wird es für den Konsumenten keine Relevanz besitzen und wird damit auch nicht in sein sogenanntes Relevant Set rutschen. Das ist der Bereich, das werden Sie kennen, an Produkten und Marken, der überhaupt interessant ist für einen bestimmten Kunden. Und eine Markenpositionierung muss last but not least differenzierend sein. Das ist sicherlich, eingangs bereits erwähnt, der wichtigste Punkt in dem Markt, in dem wir uns befinden. Glaubwürdigkeit, das ist ein Stück weit speziell für den Bereich des Biomarktes, ist natürlich in diesem Segment, in dem wir uns hier befinden, ein ganz, ganz starker Hygienefaktor. Hygienefaktor heißt, Glaubwürdigkeit müssen Sie eigentlich schon qua Ihres Biosiegels, qua Ihrer Bio-Absenderschaft vermitteln. Wenn Sie in Ihrem Produkt und in Ihrer Produktqualität das, was der Konsument per se im Bereich Bio-Kategorie erwartet, nämlich eine hohe Qualität, nicht halten können, dann brauchen Sie diesen Markt nicht anzutreten, das ist klar. Glaubwürdigkeit stellt auch für unterschiedliche Markenabsender eine unterschiedlich große Herausforderung dar. Für die klassischen Biomarken, für die kleinen mittelständischen Biomarken ist Glaubwürdigkeit relativ schnell erfüllt beim Konsumenten. Die großen Bio-Handelsmarken Rewe Bio et al. Haben es da schon ein bisschen schwerer, weil sie ja natürlich mit ihrer gesamten konventionellen Lebensmitteleinzelhändler Heritage an den Markt gehen und die erstmal ablegen müssen, um sich eine glaubwürdige Biopositionierung aufzubauen. Relevanz, sagte ich eben schon, Biomarken müssen sich am Kunden und seinen Bedürfnissen orientieren. Wenn Sie das nochmal berücksichtigen, was ich Ihnen im zweiten Kapitel dieses kleinen Vortrags mit auf den Weg gegeben habe, dass es mittlerweile diverse Kundengruppen gibt, heißt das natürlich auch, Sie müssen vorher wissen, wer ist eigentlich mein Kunde. Und es wird immer schwieriger sein, in Zukunft mit einmal alle Bitte den gesamten Biomarkt abzudecken. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, diese Segmentierung oder eine ähnliche Art der Segmentierung hilft dabei, zunächst mal die relevante Kundengruppe zu identifizieren, um für diese Kundengruppe dann auch die relevanten Botschaften zu formulieren. Und Differenzierung, und da sind wir ganz, ganz klar im Bereich Commodity-Falle, was wir von Frau Huber vorhin gehört haben. Eine rein faktische Differenzierung mündet unweigerlich, das kennen wir von allen gesättigten und konventionellen Märkten, in der Preisspirale. Und es muss Bio-Lebensmittelherstellern, es muss Bio-Lebensmittelanbietern und Marken gelingen, sich in Zukunft über die reinen Rationalitäten, über die reinen Produktversprechen hinaus und auch über die reine Absenderschaft Bio hinaus mit emotionalen, markengetriebeneren Mehrwerten zu differenzieren. Letztes Chart, letzte Anmerkung, was heißt das Ganze für den Handel? Natürlich stecken darin auch immense Vorteile für die Händler und für den Handel, denn das ist klar, Biokäufer sind, das haben wir vorhin in der Beschreibung der Lohas recht eindrücklich und plastisch gesehen, sind bewusste Käufer. Das heißt, das sind solche Käufer, die sich auch von bestimmten Marken in bestimmte Einkaufsstätten ziehen lassen, wenn sie wissen, dass sie dort das Angebot vorfinden, in dem sie sich bedienen möchten. Das heißt, zunächst mal verändern starke Biomarken die Einkaufsstättenwahl. Es kann ihnen als Händler gelingen, bestimmte Kundengruppen, die sie vorher unter Umständen nicht ansprechen konnten, mit der Ausweitung ihres Produktportfolios in Zukunft anzusprechen. Sie attraktivieren schlicht und ergreifend neue Zielgruppen. Sie haben damit die Möglichkeit, auch in neue Kundensegmente vorzustoßen. Und das ist natürlich der handfeste ökonomisch-monetäre Vorteil, der daran hängt, der auch nicht zu verachten ist. Natürlich erhöhen starke Biomarken die Handelsmargen. Und das ist auch hier über das reine Delta zwischen konventionellem und Bio-Lebensmittelhandel hinaus natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, seine Umsätze zu erhöhen. So viel von meiner Seite als Eingangsstatement für die folgende Diskussion. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche natürlich viel Spaß bei der folgenden Diskussionsrunde. Herzlichen Dank.